Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ja, ich war viel unterwegs, wenig Zeit, ist wieder viel passiert und deswegen war es jetzt mal mehr oder weniger eine Zwangspause bei den Podcast-Folgen. Nichtsdestotrotz sind unwahrscheinlich viele Themen wieder zusammengekommen, viele persönliche Nachrichten wieder dabei. Vielen Dank. Und für all diejenigen, die da Kontakt aufnehmen wollen, schreibt mir am besten über Instagram. Facebook geht sehr häufig unter oder auch bei den YouTube Zackfishing Wales Kanal. Da könnt ihr auch sehr gerne Fragen dalassen beziehungsweise Ansichten, weil das ist immer wieder so ein Punkt, was mich ja selber am meisten weitergebracht hat, dass ich den Vorteil hatte, dass ich viel in Wallercamps war, dadurch mit ja vielen verschiedenen Personen in Kontakt getreten bin, die eben dieselbe Passion verfolgen und jeder hat so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Meistens aus der eigenen Persönlichkeit heraus. Manche sehen die Sachen so, manche so. Und das ist immer wieder so ein Punkt, wo sich der eigene Charakter am meisten weiterentwickelt, wenn ich viel Input von außen wahrnehme. Das heißt nicht, dass ich alles übernehme, was ich da höre, aber das heißt, dass ich mich selber bei vielen Sachen dahinter frage. Und wir wollen heute mal ein Thema aufgreifen, wo ich nicht nur vom Rainer schon vor längerer Zeit, auch hier nochmal für alle, die mir schon geschrieben haben, sorry, wenn noch nicht eure einzelnen Themen dran waren. Also wir kommen definitiv länger mit den kommenden Folgen, weil ich, wie gesagt, schon einige Fragen jetzt noch vor mir habe, die ich immer noch nicht gemacht habe und die liegen schon etwas hier. Von daher, alle, die sich schon mal gemeldet haben, erstmal sorry, dass ich das noch nicht angegangen bin. Denn es war jetzt, wie gesagt, in den vergangenen Monaten relativ viel los bei mir. Ich habe relativ viel gemacht und deswegen ist ein bisschen was hinten hängen geblieben. Und jetzt wollen wir aber da wieder konstant Gas geben und nach will ich eure Fragen bzw. Anregungen da mal annehmen und durchgehen. Und ich habe vor mir mein schlaues Büchchen, denn ich habe mir dazu natürlich wieder einige Gedanken selber gemacht und habe auch andere Fragen in dieselbe Richtung bekommen. Also nicht nur vom Rainer, auch vom Flussgiganten und wie sie alle heißen, wo es so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und dann wollen wir doch mal das Thema kurz nennen, Wiederfänge. Und Wiederfänge ist natürlich für alle Catch-and-Release-Angler ja ein Phänomen, wenn ich regelmäßig ans selbe Gewässer fahre, dass das möglich ist. Und für all diejenigen, die das verteufeln, ist natürlich dieser Podcast gar nichts. Denn wir fangen heute damit an, kann ich Fische wiederfangen? Wird das überhaupt? Geht das? Und vor allen Dingen, ja, wie ändert sich dann das Verhalten der Fische? Und da gibt's so, so viele verschiedene Blickwinkel, Herangehensweisen. Und der Rainer zum Beispiel hat mir was ganz Interessantes geschrieben, dass es ja einen See, den er befischt, eigentlich nie so ist, dass er einen Fisch da dreimal fängt mit derselben Montage. Kennt er gar nicht. Und da möchte ich euch gleich eins dazu sagen. Das habe ich vor 15 oder 17 Jahren sowas schon mal gehört von einem Campchef in Italien, dass es nicht möglich ist, den einen und denselben Fisch mit derselben Montage zweimal zu fangen. Also dieser Blickwinkel ist da, also der ist nicht neu und der ist nicht nur vom Rainer, sondern es gibt auch viele Angler, die diesen Ansatz weiter so sehen und so verfolgen. Das ist natürlich immer aufs Gewässer auch übertragen schwierig, denn natürlich ist der Po oder ich sag mal der Rhein generell ein Fließgewässer, wo auch die Fische ziehen können. Das kommt natürlich dann noch hinzu, wenn ich einen Fluss habe, der immer zu bebaut ist oder Naturrauschen hat, wo die Fische schlecht wechseln können oder so gut wie gar nicht, ist es natürlich was anderes wie in einem See, wo die Fische abgegrenzt sind von, ja, an anderen Wasserkörpern und deswegen sollte das schon mal mit in den Hinterkopf behalten werden, dass es da deutliche Unterschiede geben kann. Das allererste, was ich euch dazu sagen kann, ich will mal das Pferd von hinten aufrollen. Und zwar ein relativ bekanntes Gewässer, das ist ein Privatsee, wo ich selber öfter unterwegs war, eigentlich jetzt schon länger nicht mehr, aber ich habe früher da oft geangelt, hauptsächlich auf Karpfen, weil gute Karpfen drin waren. Aber es gab dort eben halt auch große Wälse und die waren auch abgerichtet, also abgerichtet auf Futtereintrag. Da kam das ein oder andere wirklich interessante Video zustande, wie der Wels, wenn man da ein paar Mal auf die Wasseroberfläche mit Leber, mit einem halben Kormoran, wie auch immer, da ein paar Mal rumgeklopft hat, hat das ein bisschen gedauert und dann kam der und hat das dann meistens auch direkt aus der Hand gefressen. Also das war keine Seltenheit, das ist öfter passiert. Und dieser Fisch zum Beispiel, den weiß ich ziemlich genau, der wurde eigentlich bei, also ich möchte nicht lügen, aber bei der Session zumindest, wo ich da war, sehr oft gefangen. Und dann war es eigentlich egal, auf Köderfisch, auf Wurm, auf Boilies, das Leber, was auch immer. Und das ist immer so ein Punkt gewesen, wo mir dann halt aufgefallen ist, ich weiß es jetzt nicht, weil ich das nur von diesem See halt so extrem kenne, weil ich befische selber keine Gewässer mit einem guten Welsbestand regelmäßig, die abgeschlossen sind. Und deswegen fehlt mir da so ein bisschen die Erfahrung. Aber die Erfahrung, die ich zum Beispiel an diesem speziellen See machen konnte, war, wenn die Fische, also wenn der Bestand relativ groß ist, weil die Fische halt besetzt wurden, und zum anderen, wenn dann das Gewässer relativ klein ist, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, die wachsen nicht mehr. Also die Fische waren dann fast immer dieselbe Größe. Natürlich ist er 1,40 Meter weiter gewachsen, aber der Große zum Beispiel, der war dann die zum Schluss, wo er das letzte Mal gefangen wurde, ich glaube, so genauso groß wie da vor ein paar Jahren, wo er dann eingesetzt wurde, da war der schon so groß. Und das war immer wieder ein interessanter Punkt. Solche Gewässer sind natürlich übelst verpönt, Paypools, wie auch immer. Und natürlich hat das auch eine Schattenseite, das will ich nicht schön reden, weil meistens kommen dann die Fische aus naheliegenden Flüssen, wie auch immer, aus anderen Gewässersystemen. Und dann kann das natürlich sein, dass die selber da Schwierigkeiten dann haben, sich da neu zurechtzufinden und deswegen häufiger gefangen werden. Das ist eine Möglichkeit, das kann ich hier natürlich nicht sagen, aber auch das will ich mal so ein bisschen in den Hinterkopf bringen, dass es natürlich so viele Faktoren gibt. Wenn ich jetzt an ein Gewässer fahre und spann da hin und habe relativ wenig Infos, nur dass ich weiß, dass regelmäßig große Fische gefangen werden und ich fange dann so ein, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mir so auf die Brust trommeln soll, dass das so besonders ist, denn dieser Fisch ist es zum einen gewöhnt, dass er gefüttert wird, durch Karpfenangler, wie auch immer, dass regelmäßig viel Futter reinkommt, zum anderen eine sehr kleine Nahrungsgrundlage, zum anderen großer Bestand, dass Nahrungskonkurrenz unter Wasser herrscht. Und dann waren solche Gewässer für mich, wie gesagt, ich habe das ein paar Mal gemacht, aber nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt einen Großteil meiner Zeit verbringen, um 5-mal hintereinander denselben Fisch da zu fangen. Habe ich selber überhaupt keinen Anreiz, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Für die manchen sind das Hausgewässer, die dann regelmäßig dorthin fahren. Ja, da sehe ich was anderes, aber wie bei mir, das habe ich ein paar Mal gemacht, habe mir da meine Meinung gebildet und kann dadurch auch viele Sachen so ein bisschen hinterfragen beziehungsweise auch anders sehen. Und in solchen Gewässern, wie ich gerade aufgeführt habe, war zum einen halt auffällig, dass die Fische kaum wachsen, sehr, sehr schmal sind, meistens wie so zusammengefallen und sich relativ leicht fangen lassen. Und dann sehen die Fische teilweise auch übelst aus. Und das ist auch einer der Punkte, wenn es um diese Wiederfänge dann erstmal geht, wo viele dann immer sagen, Wälse sind ja so klug und die fangen wir dann nicht mit einer und derselben Montage oder wie auch immer. Und dann kann es in meinen Augen sehr häufig erstmal an den Grundgerüst liegen, wo angeln wir? Wie ist das Gewässer beschaffen? Was fressen die Wälse dort hauptsächlich? Wurden sie besetzt oder ist es ein Naturbesatz? Und ein Naturbesatz muss natürlich auch ein gewisses Alter haben, dass die Fische, die jetzt nachkommen, dort im Prinzip groß werden. Das ist sicherlich was ganz anderes, wie als wenn der in einem Alter von 10, 12 Jahren dann schon dort in einer gewissen Größe eingesetzt wird. Das glaube ich schon. Und von daher sind das alles Faktoren, die, denke ich, mit berücksichtigt werden müssen. Das ist dieser eine große Punkt bei den Wiederfängen, ist für mich immer wieder das als allererstes zu betrachten. Gewässertyp, also können die Fische wechseln, weil das sind auch immer wieder so Punkte, das hatte ich schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, wenn es um Wiederfänge geht, können Fische ziehen und wenn ja, wie weit und warum machen die das? Und dazu hatte ich glaube, ich hatte diese Geschichte schon mal erwähnt, mal einen Fisch fotografiert für einen bekannten Guide. Und dieser Fisch wurde im Frühjahr fast 40, nicht ganz 35 Kilometer wiedergefangen. Und das war auch deshalb nur so markant, weil das halt so ein Halbmandarin war. Und dieser Fisch, das war auch das Krasse, dieser Guide, also Kalle Decker, der hatte mir zu der Zeit schon gesagt, dass der Winter für das Revier oder der Spätherbst, Winter viel besser ist wie das Frühjahr. Und dann habe ich immer natürlich auch gefragt, warum soll das so sein? Und der sagt halt, dass die großen Fische im Frühjahr ziehen zum Laichen. Und dieser Wiederfang von diesen großen Mandarinen, also nicht nur ein sehr großer Fisch, sondern auch von dieser Farbgebung her, so wie so ein Kuhballer, war halt so eindeutig, dass es, ja, da gab es keine Vermutung, dass es nicht dasselbe Fisch sein konnte. Also das war definitiv so. Was mich dabei halt immer wieder nur stutzig macht, sind eigentlich mehrere Sachen. Zum einen, dass die Natur das weiß, sehen wir durch Lachse, durch Aale, die ein Zugverhalten haben, durch Meereschen, Störe, was wir gar nicht als Mensch schon nachvollziehen können, warum die das machen. Und wonach die sich natürlich orientieren, das ist ja schon mal das eine. Aber wie jetzt bei diesen Welsen, ist mir halt aufgefallen, die sind dann in Zuflüsse von den Stausee geschwommen, die, wie gesagt, sehr weit weg waren. Aber dort, wo er gefangen wurde, gab es auch ähnliche Strukturen von anderen Zuläufen. Und dann war halt für mich die erste Frage, warum schwimmt dann der Fisch so weit, obwohl er das ähnliche Strukturen in unmittelbarer Nähe hat. Das ist sowas, das macht für mich ehrlich gesagt nicht viel Sinn, weil die Natur eigentlich einen leichtesten Weg immer wählt, so sehe ich das. Und natürlich auch versucht mit gewissen Ressourcen, ja, wenn es nicht sein muss, mache ich es auch nicht. Und das scheint ja eine innere Uhr zu sein bei den Fischen, die dann folgen. Aber, wie gesagt, hier ist sehr, sehr viel Theorie und Praxis dabei. Wissen tun wir es sicherlich nicht. Das waren damals schon diese Geschichten, dass, wie gesagt, der Winter dann für die eine Region besser ist wie das Frühjahr. Weil ein Großteil dieser großen Fische wandern zum Laichen in die Zuläufe und wenn sie das gemacht haben, ziehen sie wieder. Und dann kann es natürlich auch passieren, was ich immer so ein bisschen habe, wenn es um Wiederfänge geht. Ich kenne Fische aus dem Po, die teilweise 2-3 Mal im Jahr gefangen wurden und auf einmal sind die dann weg. Die kommen nicht wieder. Und diese 2-3 Wiederfänge im Jahr ist halt so auffällig. Und bevor wir da reingehen, möchte ich euch eins meiner krassesten Fische mal sagen. Und jetzt nagelt mich nicht auf einen Zentimeter fest, aber ich habe mir den aufgeschrieben. Das waren 2,52 oder 2,53 in unmittelbarer Campnähe in Italien. Und der Fisch wurde damals vertikal gefangen. Das war ein Samstagmorgen, werde ich nie vergessen. Und da bin ich, habe das Boot geladen, hatte Gäste. Und auf einmal drillt ein Italiener vorbei. Und der hat dann diesen Fisch im Prinzip beim Vertikalangeln gefangen in unmittelbarer Campnähe, paar hundert Meter. Und hat den bei uns auf dieser Sandbank fotografiert. Da haben wir den noch geholfen, gemessen und wieder zurückgeschoben. Dieser selbe Fisch wurde genau auf der anderen Flussseite in derselben Woche von Dienstag auf Mittwoch beim U-Posenangeln gefangen. Köder kann ich euch jetzt nicht sagen, spielt auch nicht so die Rolle. Genau auf der anderen Campseite, also auch wieder in diesem Revier. Und am Freitag auf Samstag wurde dieser Fisch nochmal gefangen, wieder beim Vertikalangeln, wieder von den Italienern. Relativ sicher derselbe Fisch, weil der so eine riesen, ja, Schramme am Kopf hatte und ich sag dazu ein Papageienmaul. Vielleicht kennen das manche von euch, wenn dieses weiche Fleisch in der Seite, wie es schon so weggerissen ist. Macht am meisten Sinn in meinen Augen, dass das eine Verletzung ist von den früheren Fängen oder dass der mal abgerissen wurde und hat sich mit der Schnur verfangen, hat sich das selber rausgerissen, wie auch immer. Aber sehr häufig hängen halt diese Fische dort und wer dann mit sehr großen Haken angelt, kann es durchaus mal passieren, dass man das wirklich rausreißt. Und ich kenne mehr wie einen Fisch, der so aussieht. Gerade in Spanien ist mir das sogar häufig aufgefallen. Und der war sehr markant, dieser Fisch. Und in dieser Woche 3-mal gemeldet worden, gesehen und auf einmal ist der weg. Und jetzt komme ich nämlich wieder, um diesen Bogen zu schlagen. Bei dem Fluss wissen wir natürlich jetzt nicht zwei Dinge 100%. Wir wissen jetzt nicht, A, ist dieser Fisch gestorben? Durch Stress, Widerfänge, beruhen ja erstmal darauf, dass der Fisch das die Prozedur überlebt. Und da können natürlich 100 Sachen passieren nach dem Fang. Und wenn ich mir so Social Media anschaue, scheint es ja immer noch sau cool zu sein, große Fische in ein saudreckiges Schlauchboot zu ziehen, ohne Plane, ja, die im Schlamm abzulegen, im Sand abzulegen, wie auch immer. Wenn dieser Trend so weitergeht, auch an bekannten Revieren, dann brauchen wir uns selber in 20 Jahren nicht zu fragen, wo die guten Bestände hin sind, denn wir haben sicherlich einen Teil, nicht die Hauptschuld, aber einen Teil dessen, warum der Bestand weniger ist, auch mit selbst zu verantworten, weil wir uns die Fische, diesen Fischbestand nicht genug schonen. Das sehe ich immer wieder. Ich habe dazu immer, das ist jetzt so wie so eine Werbekap, die Sau muss raus, egal wie. Und wenn er dann draußen ist, ist auch scheißegal, denn der Angler ist ja dann der König der Welt und dann ist auch der Fisch scheißegal, den lege ich dann in ein Schlauchboot und dann nochmal auf den Angler, wie er sich freut. Und also mich schreckt es selber ab. Und wenn ich eins immer wieder schaffen kann mit diesem Podcast-Format, ist ja, dass ich die Leute über das, was sie machen, ja, hinterfragen und ein Stück weit auch anpassen. Und das Erste, was ich jedem nur raten kann, wenn ihr Fische fangt, holt euch so einen Bootsorganizer zum Beispiel. Natürlich auch von anderen Herstellern. Die Taschen sind sicherlich besser. Aber der Bootsorganizer, den finde ich halt mega, weil er sau clean ist. Ich habe da drin meinen Klappanger, ein Maßband, ein Seil, eine Plane und zwei Paar Handschuhe. Und an der Seite habe ich was zum Schneiden und eine Lösezange. Und das ist so klein, es ist wasserdicht. Ich mache das zu, ich stopfe da alles richtig rein, mache das zu und kann es ins Auto stellen, ohne dass es ausläuft oder stinkt. Und von daher, das sollte jeder dabei haben, um den Großteil vom Fisch zu schützen. Das ist immer wieder so mein Anliegen, denn wie gesagt, wir wissen, wenn es um Wiederfänge geht, nicht ist dieser Fisch nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten, wie auch immer Fangen, gestorben. Oder ist der aufgrund von diesem Wiederfang weggezogen? Denn bei diesem Wiederfang ist zum Beispiel ein Phänomen auch sehr häufig. Es gibt Phasen im Jahr, das hatte ich schon mehr wie einmal gesagt. Meistens war das jetzt immer so im April, außer dieses Jahr, da war eh alles anders, weil wir ja immer noch in der Hochwasserphase sind, mit ja, Ende Juli. Und da war es ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz gibt's Phasen im Frühjahr, wo viele Leute, die am Fluss unterwegs sind, große Fische fangen. Überall. Und dann ist es wirklich wurscht, ob die im Delta sind, am Oberlauf, im Mittellauf. Viele Teams fangen dann 220, 230, 240, wie auch immer. Und teilweise sehen die Fische aus wie neu. Da ist keine Schramme, kein gar nichts. Und ja, im Rest des Jahres fragt man sich dann immer wieder, wo die sind. Und das ist immer wieder so ein Punkt, was mich selber, ja, schockiert, stutzig macht. Denn es liegt halt im Endeffekt immer wieder an den äußeren Bedingungen erstmal. Auch wenn es um Wiederfänge geht. Und das Erste, wie gesagt, wir sollten natürlich mit unserem Fang so umgehen, dass wir sie überhaupt wieder fangen können. Und das heißt, wir müssen sie schon, kurze Fotosession, Videosession, wie auch immer, sorgfältig mit dem Fischen umgehen, kurz hältern, ausruhen lassen, alles fertig machen, raus, Bilder machen, wieder rein, immer schön feucht halten, eine Plane drunter, damit ein Großteil von dem Fischen, die wir fangen, auch wirklich dieses Fangen überstehen. Und dann kommt natürlich, wie gesagt, hinzu, wie ist der Angeldruck dann? Wie ist die Nahrungsgrundlage? Und vor allen Dingen, über allen steht für mich immer, wie sind die äußeren Bedingungen? Und ich habe sehr häufig zum Beispiel das Gefühl, dass es halt festgemacht wird, zu oft an Rigs, an was auch immer, Köder. Und ich kenne aber so viele Phasen. Und das Krasse ist, für die meisten von euch ist das vielleicht nicht umsetzbar, aber ich kann jedem nur mal den Rat geben, das selber mal erleben zu können oder zu müssen eigentlich. Und das ist 4 Wochen an ein und denselben Gewässer am Stück zu sein. Und das ist dann am besten, wenn auch viele Angler dort sind. Und dann nicht große Strecken moven, also wirklich maximal 10 Kilometer, denn das ist so krass, da sieht man teilweise über Wochen, dass ganz wenig gefangen wird. Teilweise geht dann wie ein Schalter um und es läuft und dann ist das wieder rum. Und zum Beispiel hatte ich auch schon mehr wie einmal, dass das ganz nicht nur kurze Phasen sind, sondern dass sich gar nicht so viel krass geändert hat. Meistens waren es ganz kleine Nuancen, wo es auf einmal gelaufen ist. Was viel ausgemacht hat, immer wieder Sichtbarkeit des Wassers, die Trübung, Wassertemperatur. Ist ein Riesenunterschied, ob das Wasser von 24 auf 21 Grad runtergeht oder ob es von 8 Grad auf 9,5 oder 10 hochgeht. Das ist ein Riesenunterschied. Und solche Zeitfenster, das fällt mir dann immer wieder auf, weil ich ja dann noch weiterhin am Wasser bin, das ist dann auch wieder irgendwann rum. Und das ist, wie gesagt, für mich immer wieder als allererstes, wenn es um diese Wiederfänge geht, auch einer der wichtigsten Punkte, diese Zeit zu nehmen an diesen Plätzen, wo ich weiß, dass dieser Fisch dann überhaupt dort gefangen wurde, diese Zeit dort regelmäßig zu investieren und ganz wichtig, bei denselben Bedingungen. Und das passiert uns sehr, sehr selten. Zum Beispiel wie dieses Jahr, Paradebeispiel für viele Gewässer. Ich berichte vom Grande Fiume jetzt aus Italien, weil da habe ich natürlich den besten Einblick, das wisst ihr. Da war es natürlich komplett anders. Ich hatte einen groben Plan schon im Januar, wie ich angeln will, wusste dann schon im April, dann und dann, da gehen die Fische und das läuft. Es war alles anders. Es war alles anders durch diese erhöhten Wasserstände, sehr, sehr viel Wasser, was da konstant durchläuft. Mittlerweile sagen wir in Italien dazu das neue Null. Also der Wasserstand war ja seit Februar nicht mehr 2,50 Meter über Null, dass er da drunter war. Klingt alles verrückt. Wer regelmäßig vor Ort ist, kann das bestätigen. Für denjenigen, der das erste Mal dahin fährt, für den ist das neue Null. Also der ist immer noch viel zu hoch. Klassische Sandbankangeln habe ich nicht einmal gemacht dieses Jahr bisher und von daher auch das spielt alles, wenn es um Wiederfänge geht, eine Rolle. Denn es kann sein, dass ich einen guten Platz habe, wo ich weiß, dass die Bedingungen dann passen, aber zum Beispiel das Wasser dann nicht. Die äußeren Bedingungen passen, aber das Wasser ist dann zum Beispiel auch im See, mehr wie einmal, auch im See zum Beispiel einen halben Meter tiefer wie es Jahr zuvor, durch eine Trockenheit im Winter, weil es weniger Eis gab, weil es zu warm war, wie auch immer, kann alles passieren und auf einmal sind diese Fische, obwohl die äußeren Bedingungen ähnlich sind, nicht mehr in dieser Ecke zu finden und ziehen dann zum Beispiel in andere Ecken vom Gewässer. Alles Punkte, wenn es um Wiederfänge geht, die ich gerne damit ansprechen möchte und dann ganz viele Fragen, die natürlich für Angler relevant sind. Bleiben die Fische nach einem Fang dort? Das habe ich mit euch jetzt schon mehr wie einmal so ein bisschen versucht zu hinterfragen. Einmal durch den großen Fisch aus Spanien, diesen Kuhwaller, aber eben auch durch diesen 250 Fisch, der danach in meinen Kenntnisstand nicht mehr gefangen wurde. Zumindest habe ich ihn nicht eindeutig auf Bildern gesehen, kann ich nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob der Fisch gestorben ist, ob er noch da ist, wie auch immer. Aber ich kann euch von einem anderen Fisch berichten, wenn es um diesen selben Platz geht, und zwar von den 2 Meter und 36. Warum ist dieser Fisch für mich wichtig? Das möchte ich euch ganz gerne sagen. Diesen Fisch konnte ich 2007 fotografieren, für meinen Partner damals, und es war einer der ersten sehr großen Guiding-Fische. Und dieser Fisch, leider habe ich nicht mehr das genaue Datum für euch. Das kann ich euch nicht sagen. Aber dieser Fisch wurde wiedergefangen. Und das Krasse daran ist, nicht nur, der wurde auf einen Meter, also vielleicht auf einen Meter ist übertrieben, aber auf demselben Stück wieder gefangen, fast auf demselben Platz, kann man sagen. Und das, obwohl der Po, viele von euch kennen diesen Fluss, der verändert sich so krass jedes Jahr, eine Sandbank dorthin geschoben, dorthin eine Rinne gebildet, einen alte zugeschüttet, einen neuen Dreher, neues Holz und so weiter. Und dieser Fisch war viele Jahre nicht aufgetaucht. Zumindest nicht bei uns oder in unserem Dunstkreis, wo wir überhaupt den Überblick haben. Und dieser Fisch war aber von der Größe her, nicht nur zu seiner Zeit, auch heute noch ganz klar, ein Ausnahmefisch. Und jeder, der so einen Fisch fängt, erzählt das dann. Und wenn man dann so fragt, und dadurch weiß ich dann immer sehr gut, was wo gefangen wird, weil man das dann schon mitkriegt. Und dieser Fisch war relativ besonders, weil der eine weiße Schwanzflosse hatte. So ein Saum. Ein richtig schneeweiß, ohne Punkt, ohne was auch immer, schneeweiß, nur dieser Saum links und rechts, wie oft gemalt. Sah mega aus, haben wir viele Detailbilder von diesem Fisch gehabt und der kam viele, viele Jahre nicht. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob es 10 Jahre sind oder waren. Ich glaube aber sogar, es waren 11. Und wir haben damals gewusst, durch Wiederfänge von normalen Fischen, 1,80 Meter Kategorie, 1,50 Meter, die markant waren, teilweise am selben Platz, selbe Montage, selbe Köder, dass die Fische im Durchschnitt zwischen 3 bis 4 Zentimeter wachsen und ungefähr bis zu 5 Kilo im Jahr zulegen. Das wussten wir. Und ich wusste natürlich auch von diesem großen 236 Fisch. Und wie gesagt, der wurde dann 10 oder 11 Jahre, ich habe leider nicht mehr das genaue Datum hier, aber wieder gefangen von einem Italiener, der sich, der mittlerweile immer noch sehr viel da angelt. Ich treffe den sogar ab und zu nochmal, habe ihn im Februar erst wieder getroffen. Und den habe ich dann geholfen beim Fotografieren. Und wir brauchten den noch nicht mal zu messen, weil diese 10 Zentimeter, diese 10 Jahre, mit 3 Zentimeter pro Jahr waren dann eben halt so, dass das ein Fisch der Mitte 260 war. Und das war damals schon eine absolute Hausnummer. Es ist es heute immer noch, auch wenn sehr häufig das ein bisschen anders vermittelt wird im Internet. Jeder Fisch ab 2 Meter ist ein großer Fisch und wirklich ab 230 immer wieder wird die Luft schon dünn nach oben. Und 250 sind für jeden möglich, auch 260 natürlich, aber man muss da realistisch bleiben und sich auch immer wieder eingestehen, wo verbringe ich meine Hauptzeit. Zum Beispiel, ich habe dieses Jahr keinen Fisch über 250 beim Guiding gehabt und von daher, das ist für mich immer wieder so eine ganz besondere Marke. Wir sind auf der 240 stehen geblieben. Aber das ist halt so ein Punkt, auch immer wieder wichtig, das suche ich mir ja nicht aus. Ich angel so gut wie es geht, versuche alles zu optimieren und ob der Fisch dann nur 249 ist, 253 oder 229, das habe ich nicht mehr in meiner Hand. Ich kann nur alles in die Waagschale werfen, um regelmäßig meine Bisse zu bekommen. Und dieser Fisch war halt wirklich für mich so krass, weil ich ihn nicht nur an denselben Platz dann fotografiert habe, über oder um die 10 Jahre später. Und in meinem Businesskreis hatte ich nicht ein Bild von diesem Fisch mal gesehen in diesen 10 Jahren. Und das, obwohl er genau an denselben Platz wieder gefangen wurde, beim Vertikalangeln. Ganz, ganz krass und noch krasser eigentlich für mich ist dann immer wieder diese Vertikal-Sessions. Ich habe Vertikal-Sessions, da sehe ich einige sehr große Fische, wirklich abartig große Fische, die mir mein normales Echolot nicht wiedergeben kann. Ja. Wirklich, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, spätestens dann weiß ich, ich habe einen richtigen Job. Teilweise auf sehr, eigentlich immer bleiben dann die Bisse aus, muss ich auch eher fairerweise sagen, ich sehe mehr große Fische, wie ich sie fange. Und das ist dann immer wieder so ein Punkt, was ich so krass finde, dass dieser Fisch eben 10 Jahre, es kann sein, wie gesagt, dass er von anderen gefangen wurde, die nicht groß an die Glocke gegangen haben, von denen ich nichts weiß, kann alles passieren. Aber in dem Camp waren circa zu der Zeit so 400-500 zahlende Gäste pro Angelsaison. Und in dieser Zeit zumindest war mein Dunstkreis so, dass ich nicht einmal diesen Fisch wieder gesehen hat auf dem Bild und Fische so ab 230 wurden mir fast wöchentlich da gezeigt oder ich sag mal, die da gemeldet wurden und da war nie einer dabei mit so einem weißen Schwanzsaum und auf einmal, bupp, ist er wieder da und seitdem fehlt mir auch wieder das Wissen, dass dieser Fisch nochmal gefangen wurde. Krasse Geschichte, immer wieder für mich, weil wie gesagt, da schwingen ganz viele Sachen mit, die wir nicht wissen. Denn auf der anderen Seite, ich hatte mal einen großen Vertikalfisch, die Geschichten dazu gibt's mehr wie eine und ich habe sie von meiner Seite aus nochmal aufgearbeitet, finde die auch hier beim Wallerflüsterer als Podcast-Format. Hör da einfach mal rein und dieser Fisch zum Beispiel wurde dann zur Corona-Zeit wieder gemeldet. Ich hatte den Fisch 2018 mit 2,68 Meter. Auch da habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben, den ordentlich zu messen, nicht größer zu machen, wie er dann tatsächlich ist. Denn ich hatte Bilder, wo der Fisch auch über 2,70 ist. Und dieser Fisch wurde dann zu Corona 22 wieder gemeldet mit 2,80 Meter. Für all diejenigen, die jetzt schnell im Kopf rechnen, ja, es kommt wieder ganz genau hin. diese 3 Zentimeter im Jahr. Und dann können wir auch anhand dieser Wiederfänge sehen, dass dieser Fisch genauso weitergewachsen ist wie 1,80 Meter, wo ich den einen oder anderen auch kenne bei Wiederfang. Also wie gesagt, das sind sehr, sehr viele Faktoren. Aber hier möchte ich ganz klar nochmal sagen, dass mir dieser Input fehlt von stehenden Gewässern, gerade wenn es um große Fische geht. Den Input, den ich von stehenden Gewässern habe, hatte ich euch am Anfang erklärt, ist für mich eigentlich so, dass die Fische leichter zu fangen sind, weil sie dieses Risiko eingehen müssen. Zum anderen ist es natürlich so, dass sie weniger Energie verbrauchen und ich habe sehr häufig sogar das Gefühl, viel leichter an das Sammeln zu gewöhnen sind, wie zum Beispiel im Fluss. Eine Theorie? Für all diejenigen, die da auf Fänge wieder hoffen, angelt wirklich dann mal ganz, ganz fein und einfach. Muscheln, Krebse drauf, einfach mal auf Grund ablegen. Der ein oder andere würde sich wirklich wundern, was man dann damit fangen kann, wenn man einfach mal so, ja, was ist so ein Krebs lang, vielleicht 5-6 Zentimeter, einfach mal einen Einzelhaken, habe ich schon mehr wie einen Tod gefunden. In Frankreich ging das sensationell mal an so einen kleinen Fluss, aber das möchte ich nicht wieder auf verallgemeinern. Aber einfach mal im Hinterkopf behalten, dass es ja durchaus sein kann, gerade wenn so ein Fisch so groß ist, dass der gar nicht mehr jagt in so ein Gewässer. Dass der einfach nur noch dann kleinste Köder sammelt, Fischeier, wie auch immer. Und dann ein Phänomen, das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe und ich hoffe, viele von euch können das nachvollziehen und hatten ähnliche Erfahrungen auch schon gesammelt. Beim Klopfen, also dieses aktive Angeln, wo ich Fische versuche, an meinen Köder zu holen, funktioniert meistens so ab der 16-Grad-Marke ganz gut. Tiefere Gewässer funktioniert meistens in meinen Augen ein bisschen besser. Natürlich kann man auch an der Elbe fangen, ist aber wieder was anderes, weil ich starke Strömung habe. Aber gerade so an Seen, so ab 4-5 Meter Wassertiefe, geile Methode, um Fisch zu fangen. Und da hat mir ein User geschrieben, dass er eine krasse Erfahrung gemacht hat und wollte das auch in einem Podcast haben. Beim Klopfen sieht er in einer Ecke vom Gewässer regelmäßig viele Fische. Wenn er stationär dort angelt, fängt er sie nicht. Aber das Krasse ist halt, warum fängt man die dann nicht beim stationären Angeln, obwohl er sie da immer sieht? Und diese Erfahrung kenne ich aber auch. Ich kenne Stücken, wo ich regelmäßig Fische sehe, wo ich sie teilweise auch fange, gerade ich sage dazu dann immer Lutscher. Ich weiß dann aber nicht, ob das der Angelmethode geschuldet ist, aber für mich ist immer dieses Klopfen, ja, es ist eine Option auch auf einen großen Fisch, aber entweder fehlt mir dann das Können oder die Gewässerwahl, wie auch immer, aber für mich ist es eigentlich eher eine Angelmethode, um mir einen gewissen Überblick zu verschaffen und Aktion zu bekommen. Es ist eigentlich eine geile Methode, um wirklich schnell ein Gewässer zu erkunden, was ist da überhaupt zu sehen. Und sehr häufig habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade kleine Fische, die das noch nicht so kennen, sehr schnell darauf reagieren und auch die Köder dann nehmen. Große Fische, ja, ist für mich aber ein Fisch in Deutschland ab 1,80 Meter, wie gesagt, je nach Gewässer natürlich, sehr selten. Aber ich kenne das auch, dass ich beim Klopfen Bereiche habe, die regelmäßig mir Fisch zeigen, wo ich auch Fisch fange, aber stationär beim Ansitzangeln gar nichts. Ob ich dann Taubom nur versuche, in dieselbe Tiefe zu hängen, wie auch immer. Tja, das fand ich auch so ein Punkt, wo ich wieder bestätigt wurde, dass es dann nicht nur mir so geht. Ich kenne mehr wie einen See, wo mir das ähnlich gegangen ist und von daher auch das gibt es. Und hier wird natürlich sehr viel das Argument ziehen, Standplatz, Ruheplatz, Fressplatz. Meistens ist es dann aber für mich auch nicht mehr logisch, denn wenn ich halt nur mal so einen Bereich habe, wo ich ja mal 10 Fische sehen kann, warum kriege ich dann keinen Biss beim stationären Angeln dort? Denn die müssen ja irgendwann mal ziehen, wenn sie irgendwo hinwollen zum Fressen. Also viele Sachen, wie gesagt, wissen wir nicht, können wir uns immer nur schön malen. Und das ist auch immer so ein Punkt, den ich nie vergessen will, bei so einem Podcast-Format wiederzugeben. Und dann natürlich auch, wenn es um die Thema Wiederfänge geht, die Vorfachwahl, Köderwahl. Und da sind uns gerade als Welsangler unwahrscheinlich viele Türen offen. Allein beim stationären Angeln. Verschiedene U-Posen, verschiedene Vorfach-, Typen, Mono, Geflecht, eine Kombination aus beiden, U-Posengrößen, U-Posenfarben, U-Posenformen, anbinden, ohne Blei, mit Blei, Köderwahl vom toten Köderfisch über Blutegel, über Tauwurm, über die Maulwurfsgrille, über Krebse, über Muscheln, über den Tintenfisch. Also wir haben gefühlt 5000 verschiedene Möglichkeiten, die bei vielen anderen Angelarten sehr selten so zum Zug kommen. Und das sollte man sich auch wirklich mal zunutze machen. Gerade kann ich das jedem Lokalmatador nur raten, wenn der eben von einem Gewässer spricht, wo er sehr oft unterwegs ist, wo er einen Einblick hat in die Bestandsdichte, in die Bestandsgröße, dass er dort schon Fänge hatte und dann einfach kleine Stellschrauben anfängt abzuändern. Eben nicht mehr die Rute wie vor 5 Jahren an dem Baum hinten links in der Ecke zu spannen, sondern diesen Platz mal von unten nach oben anfischen. Was heißt das? Mal mit einer U-Pose direkt am Grund, unmittelbar über den Grund und dann nicht ja die obligatorische Brasse, sondern mal ein Tauwurmbündel im zeitigen Frühjahr. Oder eben Pellets mal anfangen zu füttern und dann so eine Route zu präsentieren. Oder. Das sind alles so Sachen, die auch bei Wiederfängen, gerade wenn diese ausbleiben in einem abgeschlossenen Bereich, immer wieder für uns die Möglichkeit darstellt, das zu experimentieren und auszuweiten. Und dann immer wieder mein Rat auch dazu, sich Notizen machen, wichtige Kleinigkeiten, die aber sehr oft viele Leute vergessen. Wasserstand, Trübung, Wassertemperatur, natürlich Mond etc. pp. Das sind alles so Sachen und dann ist immer wieder so mein Punkt bei diesem Thema Wiederfängen. Was mir halt wirklich schwer fällt, ist wirklich diese große Quizfrage, wie viele Fische überleben das? Gerade sehr, sehr große Fische, weil die sind auch häufiger, mehr wie einer dann zum Beispiel, auch mal mehrere Jahre verschwunden. Dann tauchen sie wieder auf, da habe ich Beispiele für euch gehabt, aber manche bleiben auch wirklich dann ja wie vom Erdboden verschluckt. Es kann durchaus sein, dass die ziehen und zum Beispiel, ich hatte das mal in einem anderen Podcast mal angemerkt, vor circa jetzt 3 Jahre her war der Grande Fiume im August seinen historischen Niedrigwasserstand am Mittellauf war 4,40 Meter unter Null. Und da hatte ich auf dem Stück, wo ich unterwegs bin, 3 Bereiche, die voll waren mit Fisch. Sehr auffällig zu jener Zeit waren für mich, dass da nur große Fische zu sehen waren. Da war ich selber erschrocken, also sehr große Fische. Und zu sehen meine ich wirklich, im Minutentakt haben die an der Oberfläche gerollt. Resümee von dieser Tour war 0 Fisch. Hatte ich mehr wie einmal schon, glaube ich, von diesem Blink gesprochen, wo ich diese Bereiche befischt habe, egal ob dann stationär, Klopfen, Spinnenfischen, Pelletangeln, lebender Köderfisch, wie auch immer. Ich habe dort keinen Fisch ans Band bekommen, Wassertemperatur zu jener Zeit 30 Grad und voll mit Blaualgen, so richtig faserig. Und ich habe so viele Fische gesehen, aber eben keinen gefangen. Aber es soll nicht um meinen Blink gehen, sondern um das Gefühl, was ich dabei hatte. Und mein Gefühl war von Anfang an, dass diese Pools voll sind mit großen Fisch. Und da musste ich mich an meine Jugend erinnern, wenn wir sehr, sehr niedriges Wasser hatten. Zum Beispiel, ich bin groß geworden an ganz kleinen Forellenbächen, Hasel zum Beispiel. Und kleine Forellenbäche heißt, für diejenigen, die das selber nicht kennen, da konnte man teilweise drüber springen von der Breite her. Und selten waren die tiefer wie knöcheltief. Und wenn da eine Gumbe war, die mal einen Meter, auch mal 1,50 Meter tief war, so unterspültes Ufer, wie auch immer, war das ein Garant für eine große Forelle. Und das war halt so, dass sich viele kleine Forellen sehr häufig da erst reingestellt haben, wenn die große weg war. Kenne ich so viele Beispiele, die mich als Jugendlicher geprägt haben, auch bei einem Hecht. Wir hatten dann in der Werra Hechte, die nie einer da haben wollte, aber da war das genauso. Und sehr häufig war das dann so, wenn so ein großer Hecht, also für uns war groß 70, 80 Zentimeter, aus der Werra dann aus so einem Pulk gefangen wurde, also aus so einem tiefen Zug, dass unmittelbar kurz danach ein neuer sich da eingestellt hat. Und das habe ich immer wieder im Hinterkopf, wenn es um sehr große Fische geht. Ist das am Fluss auch möglich? Fragezeichen mit Welsen. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber hier nur mal ansprechen, auch so ein bisschen, um das mit sich selber mal zu besprechen oder mit seinen Freunden, tu das sehr gerne. Ist das möglich? Und vor allen Dingen, wie kriegen die das mit? Schwimmt der einfach umher und sieht dann, oh, das ist ein cooler Platz, scheiße, da steht einer, schwimme ich eben weiter, immer weiter, 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 weiter. Das sind so Punkte, die weiß ich nicht. Vertreiben die sich dann? Wie gesagt, ich kenne vom Vertikalangeln so viele Phasen, da stehen große Fische auf einem ganz kleinen Radius gestapelt oder wie in dieser Sommertour. Und in dieser Sommertour hatte ich eben das Gefühl, dass diese Pulks voll waren mit Big Fish, aber die kleinen, mittleren Fische diese Bereiche meiden mussten, weil so viele große drin waren und dann abgewandert sind, so war meine Vermutung, in andere Reviere, wo sie eben noch mehr Wasser hatten, wo sie sich hinstellen können, wie auch immer. Das sind alles so Punkte, die aber mit einem dicken, fetten, roten Fragezeichen nicht nur bei mir im Buch stehen, sondern eben auch in meinem Kopf keine eindeutige Erklärung finden. Es ist möglich, es ist durchaus möglich, dass ein Po-Fisch, der mal im Delta gefangen wurde vor 10 Jahren mit 2,50, langsam den Fluss hoch macht und findet dann einen schönen tiefen Pulk, wo er relativ allein auf weiter Flur ist, hat er regelmäßig Eschen, die drüber ziehen, auf einmal liegt da eine Brasse, da beißt er rein, wird dabei gehakt, wird hochgehoben und dann denkt er weiter, auf geht's. Und dann wird er eben vielleicht nach 5 Jahren in einem komplett anderen Revier gefangen und wir denken, bei uns ist der Fisch dann vielleicht gestorben nach dem ersten Fang. Alles Möglichkeiten, die da sind. Wir wissen es nicht, aber es ist immer wieder spannend, das zu sehen, zu hinterfragen. Von daher, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, wie auch immer, bitte kontaktiert mich. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was an Material, aber nichtsdestotrotz sind eure Fragen immer wieder gern gesehen, hier bei mir im Postfach. Bis dahin sag ich euch alles Gute, viel Petri im Wasser, euer Wallerflüsterer, der Benny. Ciao.